Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DZ Research Podcast. Mein Name ist Christian Lenk, ich bin Leiter Research, Devisen und Geldpolitik und habe heute zwei Gäste bei mir im Studio. Und wir möchten über die aktuelle Lage sprechen, und mit aktueller Lage kann eigentlich nur eins gemeint sein: der Krieg im Iran und die Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte. Das wäre zum einen unsere Chefvolkswirtin Sonja Marten. Hallo Sonja.
Hallo.
Und Michael Kobmann, unser Leiter Aktienresearch. Hallo Michael.
Hallo Christian.
Ja, in medias res, blicken wir mal auf die aktuelle Lage. Was ist passiert? Die Frage, glaube ich, beantwortet sich was von selbst. Der Krieg im Iran hat begonnen. Aber was ist die aktuelle Lage im Tag 6 des Krieges?
Also ich würde vor allen Dingen sagen, es ist extrem unüberschaubar, also nach wie vor. Ne? Also das hat ja am Samstag vor einer Woche hat es angefangen. Seitdem ist die Lage immer weiter eskaliert. Also das weitet sich ja in der Region aus. Insofern ist es, glaube ich, unübersichtlich und auch im Moment, würde ich sagen, zumindest auch noch vollkommen unklar, wie das genau weitergehen wird.
Ja, also wenn ich momentan auf den Schirm gucke, dann habe ich immer so den Ölpreis vor allen Dingen im Blick, nicht weil wir den alle im Depot haben, sondern weil der natürlich für die weitere Entwicklung auch einfach sehr wichtig ist. Einmal natürlich als Kostenfaktor, das merken wir an der Tankstelle, aber natürlich auch bei der Frage, wird die Inflation wieder ansteigen, was können die Notenbanken machen und so weiter. Und da hängt natürlich dann auch sehr viel mehr dran als das. Auch die Aktienmärkte gucken auf Zinsen und gucken deswegen momentan auch auf den Ölpreis. Also das ist für mich so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt. Wir haben ja zu Beginn des Jahres jetzt schon so ein bisschen Ölpreisanstieg gesehen, so sage ich mal von 60 auf 65 Dollar fürs Barrel, aber jetzt stehen wir halt bei 85, und das ist doch nochmal eine deutliche Eskalation, und da ist auch noch nicht absehbar, jedenfalls im Verlauf dieser ersten Woche nicht, dass sich da irgendwie eine Entspannung zeigt.
Wobei ich sagen muss, also wenn man jetzt mal drauf blickt, was in der letzten Woche geopolitisch in diesem Krieg passiert ist, dann finde ich die insgesamte Marktreaktion immer noch relativ verhalten eigentlich. Klar gibt es da Ausreißer, auch offensichtlich, aber so insgesamt, ich glaube am Montagmorgen waren wir alle so ein bisschen überrascht, dass der Markt nicht stärker reagiert hat. Wir haben natürlich seither viel Volatilität gesehen, aber auch nicht immer nur in eine Richtung, muss man ja auch ganz klar sagen. Also ich glaube, das ist immer noch nicht so, auch für den Markt, einfach nicht klar, wie das weitergehen wird. Und ich habe den Verdacht, dass alle so ein bisschen auf Deeskalation setzen, wenn wir ehrlich sind.
Ja, das glaube ich auch, dass immer noch so die Erwartung mitschwingt, dass das irgendwie nicht lange dauert. Ne? Das zum einen, weil wir natürlich jetzt mit Donald Trump im letzten Jahr auch gelernt haben, dass alle Dinge bei ihm nicht so richtig lange dauern und dann doch schneller deeskaliert werden.
Taco Trump.
Taco Trump, genau. Und tatsächlich, um nochmal zum Ölpreis zu sagen, man sieht eben auch im Ölpreis, wenn man sich die Futures-Kurve anguckt, in einem Jahr ist da nicht viel passiert. Also die Lieferungen in einem Jahr sind $5 teurer als vor 4 Wochen. Das ist jetzt erstmal kein Problem. Also da ist eine ganze Menge kurzfristige Entspannungserwartung, glaube ich, noch im Markt.
Das ist dann ja.
Ja, so viel zum Stand der aktuellen Dinge. Aber wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, also wir rechnen jetzt in Szenarien. Ich glaube, das ist auch das einzige Sinnvolle, was man im Moment machen kann. Wir haben alle keine Kristallkugel und wir können alle auch vor allem nicht vorhersagen, wie Trump reagiert oder agiert. Insofern macht es jetzt Sinn, sich in verschiedenen Szenarien aufzuhalten. Und wir entwerfen im Endeffekt jetzt 3 Szenarien. Da geht es zum einen klar das Thema Deeskalation, also dass man wirklich sagt, okay, also wie Michael gerade sagte, in 1-2 Wochen sagt Donald, okay, der Krieg ist erfolgreich beendet. Ich habe jetzt den 9. Krieg meiner Amtszeit beendet. Und dann beruhigt sich die Lage auch im gesamten Nahen Osten. Also das ist dann die Annahme, die man in diesem Szenario sicherlich stellen muss. Und dann gibt es darüber hinaus natürlich dann 2 Eskalationsstufen sozusagen über dieses Szenario hinaus. Einmal, dass man sagt, okay, die Amerikaner ziehen sich vielleicht zurück, aber die Lage vor Ort ist mittlerweile so instabil, dass das auch dann lange dauert, bis sich das beruhigt. Da kann man darüber sprechen, ob die Straße von Hormuz, die dann zwar wahrscheinlich wieder auf wäre, aber kann ja sein, dass es dann weiterhin auch so Behinderungen gibt. Und dann gibt es eben dieses Worst-Case-Szenario, sage ich jetzt mal, wo man dann sagt, okay, die Straße von Hormuz, die bleibt einfach dauerhaft gesperrt. Und das hat natürlich massive Auswirkungen dann auch auf den Ölpreis und dementsprechend auch auf die Wirtschaft.
Ja, du hast das Stichwort genannt, Straße von Hormuz. Das ist ja letztlich der große Knackpunkt. Sonst wäre es vielleicht in Anführungszeichen nur ein regionaler Konflikt, aber so sind die Auswirkungen weltweit spürbar, oder Michael?
Ja, genau, das ist nun mal der Dreh- und Angelpunkt oder die Engstelle an der Geschichte. 20% des globalen Öls gehen jeden Tag oder sollten jeden Tag durch die Straße von Hormuz gehen. Auch 20% des LNG, also des Flüssiggases. Und ja, wenn das nicht passiert, dann steigt der Preis entsprechend. Das kann natürlich auch zu Knappheiten irgendwo kommen. Das haben wir in den verschiedenen Szenarien auch so ein bisschen versucht zu modellieren. Und im Grunde unterscheiden sich diese drei Szenarien daran, wie viel Öl die Welt und wie viel Gas die Welt durch die Straße von Hormuz oder aus dem Nahen Osten in den nächsten Wochen und Monaten bekommen kann.
Ja, wir haben also sicherlich, muss man sagen, auch bei diesen extremeren Szenarien, ich meine, wir reden da jetzt mit einem Ölpreis von über 100 Dollar in dem Szenario, da ist immer noch wahnsinnig viel Spielraum natürlich drin. Ne? Also da gibt es ja auch Leute, die sagen, der Ölpreis, der geht auf 150 oder sogar noch mehr. Das ist also ein ganz schwerwiegendes, das sind dann schwerwiegende wirklich Szenarien für die globale Wirtschaft. Aber ja, wie Michael sagt, letztendlich hängt das jetzt alles am Ölpreis. Und es ist natürlich aber nicht nur Öl, muss man sagen. Auch der Tankerverkehr geht da ja zum Teil durch. Also das kann natürlich auch andere Güter hinterher betreffen. Unter anderem ist ja auch im Suezkanal im Moment die Lage etwas angespannt. Es gibt ja einige Reedereien, die sagen, wir wollen im Moment nicht durchfahren. Also das spielt ja auch alles noch eine Rolle.
Ja, zoomen wir mal wieder ein bisschen zurück zu uns, zurück nach Deutschland. Da hatten wir ja, jetzt so die ersten zarten Pflänzchen einer wirtschaftlichen Erholung. Der Frühling steht vor der Tür, das auch bei der Konjunktur und beim Wirtschaftswachstum. Tja, und jetzt kommt schon wieder dieser Nackenschlag mit dem Ölpreisanstieg. War es das jetzt schon wieder mit der Recovery in Deutschland?
Ich glaube, das kommt absolut darauf an, und das ist so die Standardantwort, die man auf sowas im Moment einfach geben muss, wie lange dieser Konflikt anhält und was mit dem Ölpreis längerfristig passiert. Wenn wir in einem Deeskalationsszenario uns bewegen, in dem das in den nächsten Wochen, im nächsten Monat, sagen wir mal, sich das wieder so beruhigt, dann hat das wenig Auswirkungen. Dann gibt es natürlich ein bisschen Verzerrungen, weil da jetzt Tanker liegen, die nicht weiter können. Dann ist der Ölpreis eine Zeit lang höher gewesen. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Inflation gehabt, wie ein paar Monate. Aber dann hat das eigentlich keine Auswirkungen auf den längerfristigen Ausblick. Das ändert sich natürlich radikal, wenn man die Annahmen verschärft. Und insbesondere natürlich, wenn ein Szenario reingeht, wo man sagt, es kommt wirklich gar kein Öl mehr über längere Zeit hinweg. Und dann sind wir natürlich in einer Situation, wo in Deutschland zwar einige Faktoren das Wachstum immer noch fördern, dann vor allem die Fiskalausgaben der Regierung, die kommen ja trotzdem, das gibt natürlich einen Schub. Aber dann fallen natürlich andere Dinge weg. Der private Konsum wird dann belastet, weil die Inflation höher ist. Wir haben wahrscheinlich im Handel dann auch, also globaler Handel wird natürlich auch dann nachlassen. Das heißt, der Außenbeitrag, der wird dann deutlich negativ. Und dann haben wir natürlich ein Wachstum in Deutschland, so ein Szenario, was dann eben auch deutlich, deutlich schwächer ist. Ne?
Ja, und da sind dann auch Energiekosten auf Seiten der Unternehmen ganz schnell wieder ein Thema. Ne? Das haben wir beim Ukraine-Krieg gesehen. Wir sind nach wie vor eine energieintensive Wirtschaft. Wir sind auch nicht selbstversorgend, und in dem Umfang, wo wir Strom aus Gas produzieren, hängen wir 1:1 am internationalen Gaspreis. Der hat sich jetzt die Tage in der Spitze verdoppelt. Wir liegen jetzt so 60-70% über dem, was vor 6-8 Wochen der Fall war. Und das bedeutet dann für die Unternehmen sehr schnell, dass sich ein Industriestrompreis verdoppelt. Und das ist für einige Branchen dann ein echtes Problem.
Ja, wer es diese Tage auch nicht leicht hat, das sind die Zentralbanker. Was machen denn die mit dem höheren Ölpreis?
Naja, also im Moment auch da natürlich nichts, weil man einmal abwarten muss. Ich meine, dass natürlich da hier und da so Warnungen kommen vor der Inflation. Gut, das muss man auch, glaube ich, an der Stelle sagen. Wenn das temporär ist, kann man durchgucken. Ich meine, das ist für Zentralbanken ja grundsätzlich immer eine Option, wenn man bei angebotsseitigen Inflationsschüben sagt, okay, wir wissen, das fällt nach einem Jahr aus der Gleichung raus und wir können da durchgucken. Das haben ja Zentralbanken in der Vergangenheit auch schon gemacht. Das Problem ist natürlich, wie lange hält es an und wie groß ist das Risiko, dass irgendwann die Inflationserwartungen aus dem Ruder laufen. Und ich meine, die EZB hat da ja schmerzhafte Erfahrungen gemacht, nachdem dann ja die Inflation ohnehin schon deutlich höher war, post-Covid und dann ja Ukraine kam. Und auch die Bank of England zum Beispiel wird sicherlich sehr nervös sein. Die Inflation ist ja immer noch viel zu hoch in England. Also da muss man dann wirklich irgendwann natürlich überlegen, ob man einfach mal dagegenhalten muss, auch wenn das natürlich für die Wirtschaft dann nicht wünschenswert ist. Aber bevor man riskiert, dass die Inflationserwartungen außer Kontrolle geraten, muss man dann eben im Notfall auch agieren. Ne?
Tja, das heißt dann Zinssenkungsfantasien, sofern sie denn noch vorhanden waren, ade. Wie reagiert der DAX darauf?
Ja, das wäre auch für den DAX und auch für die anderen internationalen Märkte nicht gut. Wir haben in der Prognose, die wir bis vor Eintritt dieses Krieges hatten, schon Zinssenkungen in Amerika und zumindest mal stabile Zinsen hier in der Eurozone durchaus als gewichtigen Faktor dafür drin gehabt, dass die Aktienmärkte ordentliches Anstiegspotenzial hatten in diesem Jahr. Und wenn das tatsächlich jetzt verloren gehen sollte, weil absehbar ist, dass die Zinsen nicht sinken oder im Extremfall vielleicht sogar hier in der Eurozone angehoben werden müssten, dann wäre das sicherlich eine sehr negative Reaktion für die Aktienmärkte zu erwarten. Gar nicht unbedingt jetzt über den Mechanismus, dass Zinsen teurer werden im Sinne von, dass die Finanzierungskosten steigen, sondern einfach über diesen Abzinsungseffekt. Ne? Ich hab Cashflows, die diskontiere ich, und wenn die Zinsen da auch nur ein bisschen steigen, dann bleibt von zukünftigen Cashflows einfach weniger übrig, und das ist ja so der Haupteffekt, den steigende Zinsen auf den Aktienmärkten im Negativen hätten, oder eben der positive Effekt, der sich bei sinkenden Zinsen einstellen würde.
Ja, positiv ist ein schönes Stichwort, denn es gibt nicht nur Verlierer und Leidtragende dieser Krise, sondern auch einen, ja, ich würde sagen, relativ klaren Gewinner, das ist der US-Dollar. Ganz so stark, wie vielleicht befürchtet, waren aber die Bewegungen zuletzt doch nicht gewesen.
Nee, also das, wie gesagt, hatte ich ja anfangs schon gesagt, es hat mich ein bisschen überrascht, dass die Reaktion vielleicht dann doch relativ gesehen verhalten war. Ich meine, wo ist Euro-Dollar jetzt? Knapp unter 1,16 sind wir heute Nachmittag. Das ist ja jetzt nicht so weit von den Kursen von vorher entfernt. Ich glaube schon, dass der Dollar hier als sicherer Hafen fungiert. Er hat auf jeden Fall auf breiter Front an Wert zugelegt. Aber vielleicht merkt man auch noch die Skepsis, die sich ja im letzten Jahr gegenüber dem Dollar auch so ein bisschen aufgebaut hatte. Die erratische Politik von Trump, die Frage, ob das sozusagen auch fiskalpolitisch alles machbar ist auf Dauer und so weiter und so fort. Da gab es ja viele, viele Diskussionen darüber, ob der Dollar einen echten Vertrauensverlust erlitten hat. Ich glaube, ein Vertrauensverlust hat er offensichtlich, also das würde ich sagen, geht zu weit, aber der Lack ist so ein bisschen ab, und vielleicht ist auch deswegen der Dollar heute nicht ganz so stark in dieser Krise, wie er das vielleicht in der Vergangenheit wäre. Es gibt natürlich auch andere sichere Häfen, die hier so ein bisschen Support erfahren. Wobei, gut, wenn man in die Schweiz guckt zum Beispiel, dann ist die Aufwertung des Franken natürlich aus Sicht der SNB denkbar unglücklich. Also insofern, Dollar als sicherer Hafen, ja. Aber natürlich sind auch die Amerikaner nicht gefeit gegen die konjunkturellen Auswirkungen von höheren Ölpreisen. Also insofern ist es ja auch nicht so einfach zu sagen, der Dollar steht am besten da. Was mich eigentlich erstaunt, ist, dass der Goldpreis nicht mehr gestiegen ist.
Ja, ich glaube, das hat so ein bisschen, immerhin ist er in die richtige Richtung gegangen. Also wir haben ja auch andere Haven Assets, wo das nicht so geklappt hat. Bitcoin wollte ja mal eins werden, aber ich glaube, ja, es liegt natürlich auch daran, dass der Goldpreis natürlich in den Monaten und Quartalen zuvor schon eine extreme Rallye hingelegt hat und vielleicht da so ein bisschen auch das Pulver verschossen war.
Ja, blicken wir zum Abschluss nochmal auf die US-Aktienmärkte. Ist denn da das Pulver schon verschossen, Michael?
Naja, zumindest haben die ja fast, also insgesamt haben wir ja schon festgestellt, die Aktienmärkte haben nicht besonders stark reagiert bis jetzt. Wir sind so 5, 6, 7% unterhalb der Niveaus von vor einer Woche. Das ist jetzt im Grunde für einen doch relativ großflächigen Krieg nicht viel. Die amerikanischen Aktienmärkte haben noch weniger reagiert, am ersten Tag ja fast gar nicht. Jetzt muss man auch da dazu sagen, die sind natürlich auch in den letzten 4 Wochen jetzt nicht so gut gelaufen. Wir hatten diese ganze Diskussion um KI, insbesondere bei den ganzen Softwareaktien. Die hat es ja schon doch auch deutlich tiefer gelegt. Also vielleicht ist da auch schon vorher ein bisschen Luft rausgelassen worden. Gut ist das natürlich auch für die amerikanischen Aktienmärkte nicht. Die sind sehr viel technologielastiger. Das heißt, wenn wir diese Situation mit den Zinsen ansprechen, also kommen weitere Zinssenkungen oder eben nicht, dann sind amerikanische Aktien tendenziell dann noch ein bisschen anfälliger dafür, weil die Bewertungen einfach höher sind, fast doppelt so teuer im Schnitt wie deutsche Aktien. Und insofern, wir werden nicht die Situation haben, dass der amerikanische Markt steigt, der europäische fällt oder andersrum. Dafür ist die Korrelation einfach zu hoch. Und der gemeinsame Nenner ist dann eben Ölpreis und Zinsen. Also das wird in die gleiche Richtung gehen. Aber ich würde das zumindest mit Blick jetzt auf 12 Monate, würde ich da auch noch keinen Abgesang anstimmen wollen. Also wir haben schon noch auch abseits von dieser prekären Situation gute Aussichten für die Aktienmärkte, wenn sich unser Hauptszenario, nämlich eine Deeskalation, tatsächlich einstellt.
Ja, wir sehen summa summarum, dass sich, man kann so schön sagen, alles im Fluss befindet. Das Denken in Szenarien ist ja das Sinnvollste, was man momentan tun kann. Wir beobachten im Rahmen unserer Arbeit, im Rahmen unserer Publikationen und natürlich im Rahmen dieses Podcasts die Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten und deren Auswirkungen auf die weltweiten Finanzmärkte und die Volkswirtschaft natürlich weiterhin sehr genau. Sonja, Michael, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, besten Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge des DZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 6. März 2026 gefallen, dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.